Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Elisabeth, hast du dir schon mal überlegt, was du machen würdest, wenn dein Haus oder dein Arbeitsplatz, deine Firma von einem Unwetter getroffen wird und weggespült wird?
Na, aktiv nicht, obwohl meine Familie, meine Mutter ja aus einem Überschwemmungsgebiet kommt und ich am Tag vor meiner Geburt quasi nur mit einer Zün gefahren bin, weil das ganze Gebiet überschwemmt war. Aber jetzt aktiv, was ich machen würde, habe ich mir noch nicht überlegt. Aber die Frau, die wir interviewt haben, die Christina, die hat sich das überlegen müssen. Es hat aber nicht ihr Haus weggespült.
Ihren Arbeitsplatz eigentlich.
Genau. Die Christine ist Volksschuldirektorin und hat vor einem Jahr das miterleben müssen, wie ihr die Schule unterm Hintern weggerutscht ist und was das alles mit sich bringt an Krisenmanagement. Also sie hat Ruhe bewahrt. Sie sagt selbst, dass es das Team irgendwie zusammengeschweißt hat. Aber das war eigentlich schon das Ende unseres Gesprächs. In der Ist-Zeit begonnen hat es ganz woanders.
Genau, aber da wollen wir euch nicht zu sehr oder nicht zu viel verraten. Hört rein und lässt euch inspirieren.
Viel Spaß!
Wir sitzen hier an einem Novembertag. Nein, nicht ganz. Septembertag, aber draußen ist November. Bei der Christina, die uns total spontan zugesagt hat, heute ein Gespräch mit uns zu führen, worüber wir sehr dankbar sind.
Sehr gerne.
Und wir sagen unseren Frauen immer, warum wir sie mutig finden. Und da gibt es ein paar Dinge. Einerseits, das ist schon öfters gewesen, wer so spontan in sowas reinspringt, hat beweist schon mal Mut. Zweitens, was Offensichtliches, was mutig ist, ist, du bist eine Krisenmanagerin. Dir ist letztes Jahr die Schule unterm Hintern weggerutscht. Bist Schuldirektorin und hast Krisenmanagement betrieben.
Genau.
Das braucht mehr als nur eine Portion Mut. Und wir kennen uns ja privat auch. Und ich habe dich einmal erlebt bei einem Rundgang, der hat geheißen Scheitern und Wiederauferstehen oder Wiederaufstehen. Und da hast du auch so aus deinem Leben erzählt. Und da waren einfach so ein paar Situationen, wo man sagt, okay, man muss sie wieder zusammenreißen und irgendwie eben von vorne anfangen, weitermachen, irgendwie einen Weg finden. Und so ein Wiederaufstehen braucht Mut. Und du bist eine total offenherzige und wunderbare Person, die wunderbar geradeaus kommuniziert. Und sowas braucht auch viel Mut. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich war natürlich sehr überrascht am Anfang, dass ich eingeladen werde und habe dann dir auch die Frage gestellt, wie du auf mich kommst, weil du hast gesagt, weil du mich mutig findest. Und ich habe dann gesagt, wenn ich für euch mutig genug bin, dann mache ich das sehr gerne.
Die Elisabeth hat so eine schöne Einleitung gemacht. Wir haben uns vor circa 3 Minuten kennengelernt. Ich bin von Kärnten hergehetzt. Ich habe so einen schönen Prosecco hergestellt und ich finde, wir sollten mal anstoßen, bevor wir so richtig einsteigen.
Prost.
Prost. Prost. Prost. Prost. Danke für den schönen Empfang. Ich freue mich schon, dich kennenzulernen. Und damit die Zuhörerinnen dich auch kennenlernen können, haben wir eine Eisbrecherfrage zum Aufwärmen. Bitte eine ziehen und diese dann beantworten.
Und wir haben ja nicht nur Prosecco hier stehen, wir haben auch noch Kaffee da stehen und Kekse und Wasser. Genau. Und wir sind sehr gut umsorgt.
Schön. Ja, auf jeden Fall danke für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich da mit euch jetzt so gemütlich zusammensitzen kann. Ja, und die Frage, die ich gezogen habe, heißt, wie stellst du dir das perfekte Leben vor? Das perfekte Leben ist für mich unperfekt. Das ist für mich das perfekte Leben. Ja. Ja, es gibt nichts Perfektes und jeder, der sein Leben lebt und nach seinen Weg gehen möchte, das ist der perfekte Weg für jeden Einzelnen. Es braucht Mut dazu, es braucht Unterstützung dazu, es braucht die richtigen Leute dazu. Ja, und Erfreude am Leben. Genau.
Das ist eine schöne Antwort. Mhm. Wie hat denn dann dein unperfektes, perfektes Leben begonnen, liebe Christina? Oh. Woher kommst du? Wie bist du aufgewachsen? Wie hat der Weg hierher begonnen?
Ja, also ich komme aus Graz. Ich bin vor ziemlich genau 60 Jahren in Graz Maria Trost geboren worden, in der Maria Troster Straße. Und ich bin jemand, der gerne flott unterwegs bin, und so war ich auch sehr flott auf der Welt, nämlich innerhalb von 2 Minuten zu Hause. Oh. Also meine Mutter hatte nicht lange Zeit zu überlegen, wie sie das jetzt meistert, sondern ich war, bin so quasi wirklich aus ihr fast rausgepurzelt, rausgefallen. Und bin dann in Maria Trost aufgewachsen. Damals war es wirklich noch ländliche Gegend. Wir waren vom Wald umgeben, von einem Teich umgeben, wo wir im Winter Eis gelaufen sind. Ja, jetzt ist es Stadt quasi, also ist alles verbaut. Hab dann bis 18 Jahre, bis ich maturiert habe, in Graz, in einer Grazer Schule, habe zu Hause gewohnt und bin aber dann mit 18 schon ausgezogen zu meinem damaligen Freund. Ja, ich habe eine Schwester, mhm. Die ist um gute 5 Jahre älter als ich. Mhm. Genau, ja. Bin mit 18 ausgezogen zu meinem damaligen ersten Freund. Ja, also ich sage jetzt mal, meine Kindheit war recht unbeschwert. Das Einzige ist, mein Vater ist sehr früh krank geworden, schwer krank geworden, ist dann Pflegefall gewesen und ist dann doch, also ich war knapp über 20, wie er dann verstorben ist, leider. Ja, habe aber eine schöne Kindheit gehabt an und für sich, also unbeschwert einfach, wirklich sehr unbeschwert. Die Schule war für mich, ich war jetzt keine sehr gute Schülerin, überhaupt nicht. Also ich habe immer geschaut, dass ich überall gut durchrutsche. Das ist eigentlich flott alles gegangen, war dann 18 Jahre alt, habe dann überlegt, so was mache ich jetzt eigentlich weiter. Und eigentlich mein Herz, ich habe immer gesagt, ich werde Tierärztin. Nur ich war mit 18 einfach wirklich zu feig, nach Wien zu gehen, weil Veterinär kannst du nur in Wien studieren oder in Innsbruck. Das habe ich mir einfach nicht zugetraut.
Aus welchem Grund hast du das nicht zugetraut?
Weil ich hatte damals meinen Freund in Graz, also ich war einfach liiert, meinen ganzen Freundeskreis, also da ist niemand weggegangen, die sind alle da geblieben, die haben alle da in Graz studiert und dachte, nein, allein ich traue mir das, ich habe da niemanden gekannt in Wien und habe gedacht, nein, das, ich traue mir das einfach nicht zu.
Das heißt, deine Schwester ist auch irgendwo in der Gegend geblieben, oder?
Nein, meine Schwester war schon in Wien, mhm. aber die hat auch mit ihrem damaligen Freund zusammen gewohnt. Die hat zwar in Wien gewohnt, aber die hat eine kleine Wohnung, also das wäre jetzt nicht möglich gewesen. Und ich bin aber dann trotzdem einmal nach Wien gegangen, also so ein paar Jahre später. Es war dann nicht so, es hat mir dann doch nicht in Ruhe lassen. Habe dann die Ausbildung zum Volksschullehrer gemacht. Mhm. Das dauert circa 2. Also damals hat es noch 2 Jahre gedauert. Und damals war es aber so, wenn du kein dieses berühmte Büchlein hattest, wo man so quasi kundtut, welchen Couleur du angehörst, dann hast du keinen Job gekriegt, ganz einfach. Ja? Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Also ich will mich da jetzt nirgendwo festlegen, das tue ich nicht. Als Lehrerin, ja.
Mhm. Und wie bist du überhaupt, also von Veterinär und Lehramt, es ist jetzt irgendwie nicht artverwandt, also warum dann quasi Lehramt?
Das hat eigentlich praktische Gründe gehabt. Ich meine, mit Kindern gearbeitet habe ich immer gern oder mit Kindern beieinander gewesen, das ist mir gelegen, das habe ich immer gern gemacht. Außerdem habe ich gedacht, 2-jährige Ausbildung, das geht flott. Ich wollte auch recht schnell selbstständig werden, eben dadurch, dass die finanzielle Situation dann bei meinen Eltern ja auch nicht so rosig mehr war, weil eben Vater krank war. Jetzt habe ich gedacht, gut, ich mache das jetzt. War aber dann so, nach diesen 2 Jahren hat es geheißen, naja, Job kriegst du nur dann, also früher, wenn man eben da eine Unterschrift tätigt. Mhm. Dann habe ich gesagt, nein, das tue ich aber nicht. Und dann habe ich letztendlich wirklich 10 Jahre gewartet, bis ich in diesen Job dann Fuß gefasst habe.
Hat es da so viele Lehrer gegeben, dass es wurscht war?
Es hat so viele Lehrer gegeben.
Okay.
Ja, es hat einfach wirklich viel. Ich meine, ich hätte irgendwo in die Obersteiermark da nach Litzen gehen können oder Vorarlberg hat Lehrer gesucht, das schon. Aber wollte nicht weg. Also ich wollte Umkreis Graz, ja, aber jetzt nicht unbedingt weiter weg. Und ich habe aber dann gedacht, so irgendwas muss ich aber trotzdem weitermachen. Ich habe natürlich gejobbt dann so nebenbei, Gastronomie, und habe aber dann noch angefangen, ein Kolleg zu besuchen, ein technisches Kolleg. Und zwar Hochbau hat es nicht gegeben, jetzt da habe ich das Tiefbau-Kolleg gemacht. Auch nach 2 Jahren wieder mit einer technischen Matura, habe das abgeschlossen und habe dann aber im Hochbau gearbeitet, beim Architekten in Graz. Mhm. Der hatte ein Partnerbüro in Wien und dann bin ich doch eben nach Wien gekommen. Der hat mich dann nach Wien weiter verliest quasi und dann habe ich ein Jahr in Wien gearbeitet und das war einer meiner schönsten Zeiten.
Ja, dann erzähl uns davon.
Ja, wir hatten, also es hat da eine Wohnung gegeben und ich bin in diese, also eine Dienstwohnung und ich bin in diese Dienstwohnung hin und da ist vor mir gerade jemand ausgezogen und der hat einfach nicht zusammengekramt gehabt. Also es sind dort in der Küche sind die Bierflaschen gestanden und ja, und die Bierkapseln und gedacht, na hoppla, also da ist ordentlich umgegangen. Das ist also, dass der das jetzt nicht zusammenrammt, das finde ich eigentlich eine Sauerei. Wobei ich dann sagen muss, ich bin nach einem Jahr nach dieser Wohnung, war ich draußen, bin dann ausgezogen und diese Flaschen sind noch immer herumgestanden. Also ich hab keine Zeit gehabt zum Wegräumen. Weil das war wirklich nur hinkommen, am Abend hinkommen, schlafen, in der Früh aufstehen, ins Büro und nach dem Büro einfach eine in die Stadt mit den Kolleginnen und unterwegs gewesen und in der Früh dann wieder aufgestanden.
Wie alt warst du?
23, circa, ja.
Hat es dir den Freund noch gegeben?
Ja, den hat es noch gegeben, aber sehr krisengeschüttelt.
Okay, darum bist du dann doch nach Wien gegangen, oder?
Ja,
okay.
Genau, sehr krisengeschüttelt. Ja, und bin dann nach diesem Jahr wieder zurückgekommen. Habe dann noch in Graz gearbeitet, im Architekturbüro. Habe dann eben meinen Lebensgefährten kennengelernt und bin dann schwanger geworden. Ja, dann bin ich eben in Karenz gegangen. Nach der Karenzzeit war dann die Überlegung, wieder zurück ins Architekturbüro. Aber mir war klar, ich wollte nicht also einen Ganztagesjob machen mit Kind. Ich wollte einfach bei meinem Kind mehr Zeit haben. Ich wusste, wenn ich nur in so ein technisches, in so ein kreatives Büro gehe, nur mit halbtags, dann kriege ich nur die Fadensachen zu machen. Damals hast du ja noch die Pläne mit der Rasierklinge ausgebessert und gekratzt. Ja, also das wäre dann meine Arbeit gewesen. Da habe ich gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Also entweder voll oder gar nicht. Und bin dann doch zurück in meinen Job als Lehrerin gegangen und habe dann nach der Karenzzeit am Land in der Nähe von Hartberg meine erste Stelle gehabt.
Wie bist du da gegangen?
Sehr lustig. Ne? Ja, wirklich. Also das war ein super Team, kleine Schule, vierklassige Schule und wir 4 Damen haben uns sehr gut verstanden. Also wir haben dann immer so Buschenschranken in der Umgebung unsicher gemacht. Also es war wirklich lustig. Wir haben wirklich eine Gaudi gehabt, ja. Und habe auch lang, also ich war circa 5 Jahre, war ich dort, dann hat sich mein zweiter Sohn angemeldet und ja, ich habe aber noch viele Jahre Kontakt gehalten zu den Damen, also zu meinem alten Team.
Wie hast du mit der Kinderbetreuung gemacht, während du arbeitet oder ihr in dem
Fall? Es war so, dass damals mein Lebensgefährte von zu Hause aus gearbeitet hat. Mhm. Also der war daheim, der konnte dann den Moritz vom Kindergarten rechtzeitig abholen. Mhm. Ja, das ist gegangen. Also das ist sehr gut ausgegangen, ja. Okay. Ja, das hat funktioniert. Ja, das ist einmal so die ersten 30 Jahre einmal so im Schnelldurchgang.
Im Schnelldurchlauf.
Ja, ja, genau.
Dann war der zweite Sohn da.
Genau, dann ist der Leo auf die Welt gekommen. Da habe ich dann eine Zeit hier im Ort unterrichtet auch. Das war auch klasse, hat mir gut gefallen. Und bin dann nachdem ich damals die Dienstjüngste war, die Schule verkleinert wurde um eine Klasse, musste ich weichen und bin dann nach Graz gekommen, in die Prohaska-Gasse und habe dann dann mit einer Teamkollegin, Integrationslehrerin, Sonderpädagogin, wir haben dann zu zweit 8 Jahre in der Integration gearbeitet, also immer im Team Integrationsklassen gehabt, hat wirklich toll funktioniert, also wir haben uns super gut verstanden, war eine wunderschöne Zeit. Und da war es aber dann so, dass doch meine Partnerschaft sehr gekriselt hat. Und das ist dann im Endeffekt dann auseinandergegangen. Ich habe schon damals in Radegund gewohnt, aber ich bin dann mit den Kindern weggezogen. Bin dann hierher, wo ich jetzt wohne, eben mit meinem jetzigen Mann, sind dann daher verzogen. Und war dann da, war eben alleinerziehend und war eigentlich zu Beginn sehr befreit. Also ich war echt froh. Ich habe das genossen, habe viel gearbeitet. Natürlich als alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern, einer in der Pubertät, der zweite vorpubertierend, war wirklich herausfordernd. Aber ich habe mir gedacht, ja, okay, das schaffe ich schon, das geht schon. Und trotzdem war auf einmal der Tag da, wo es mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und zwar wirklich von einem Tag auf den anderen. Also da bin ich wirklich dann ordentlich auf die Schnauze gefallen mit einer wirklich schweren Erschöpfungsdepression.
Wie hat sich das geäußert, wenn es den Boden von einem Tag auf den anderen unter den Füßen wegzieht? Also ich habe ja auch irgendwie so einen Moment in meinem Leben hinter mir. Wie war dein Crash?
Ja, mein Crash war so, dass ich zu Schulschluss ich gemerkt habe, hoppla, ich bin mit meiner Energie ziemlich am Ende. Und habe bis Schulschluss hin ist es noch gegangen. Und ich dachte so, in die Ferien, ich muss echt schauen, dass ich mich erhole und dass ich mich da fange. Und habe wirklich, nicht viel gemacht, also wirklich geschaut, dass ich runterkomme, dass ich mich entspannen kann. Ja, das ist eigentlich ganz gut gegangen und bin dann wieder gestartet im September und habe schon nach der ersten Woche gemerkt, hoppla, ich bin einfach nicht fit und war dann bis Anfang Oktober noch im Dienst. Und dann war es so, dass das ist wirklich so von einem Tag auf den anderen gegangen. Ich bin zur Ärztin gegangen und habe gesagt, ich fühle mich nicht fit. Ich bin einfach so schwach. Und da bin ich damals zu einer Ärztin gekommen, die war Vertretungsärztin von meiner Hausärztin. Und sie schaut mir an und stellt mir das Packel Taschentücher vor mich hin und sagt, erzählen Sie, was ist los? Ne? Mhm. Und das war's. Also ich bin dort in Tränen ausgebrochen. Ich habe nur mehr geheult, ich habe nur mehr... Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, es geht nicht mehr. Ne? Mhm. Und sie hat mich dann sofort krank geschrieben, hat sie gesagt, schauen wir mal eine Woche, tun sie einfach gar nichts, tun sie sich beruhigen, kommen sie runter. Und nach 3 Tagen bin ich wieder hin zu ihr, wieder das Gleiche, ich habe nur geheult, hat sie gesagt, nein, aus. Mhm. Sie haben eine komplette Erschöpfungsdepression, sie bleiben jetzt einmal einfach daheim. Ja, und ich war wirklich fast ein halbes Jahr zu Hause. Mhm. Also ich habe mich ganz, ganz, ganz langsam nur erfangen.
Hast du Begleitung gehabt?
Ja. 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 Nein, ohne Begleitung wäre das überhaupt nicht gegangen. Ich habe auch Medikamente nehmen müssen. Also es wäre auch ohne Medikamente überhaupt nicht mehr gegangen. Ich hätte mich da überhaupt nicht erfangen. Und ich sage jetzt einmal, das war schon einer meiner prägendsten Zeiten, die ich gehabt habe, weil es wirklich eine echte Depression war. Mhm. Also es war jetzt nicht nur rein Erschöpfung, sondern ich bin wirklich in eine komplette Depression reingeschlittert. Und ich sage immer, wenn du nicht selber erlebt hast, wie das ist, dann kannst du von außen überhaupt, das ist nicht nachvollziehbar. Ja? Ich wünschte es niemandem, dass man sowas hat. Ich hatte das Glück, dass mir die Therapie und die Medikamente rausgeholfen haben, aber es gibt Leute, denen hilft es nichts und das muss die Hölle sein, wirklich. Mhm. Ja. Das haltest du eine gewisse Zeit durch und bei mir war immer der Gedanke, erstens, ich habe die Kinder, Und zweitens, es wird besser. Und das war irgendwie so mein tägliches Mantra, das ich immer gesagt habe, es wird besser und es ist dann Gott sei Dank besser geworden. Aber es ist wirklich ein Ausnahmezustand. Da liegst du am Boden und weißt eigentlich nicht, warum. Du weißt nicht, warum, weil die Zeit, die dich am meisten belastet hat, ist vorbei. Und trotzdem zieht es dir den Boden weg. Das war wirklich heftig. Das war sehr heftig.
Wie hat dein Umfeld reagiert oder deine Kinder?
Die Kinder waren natürlich am Anfang schon irgendwie haben gesagt, was ist los mit dir, was ist los? Der Moritz, der Ältere, war damals selber in einer schwierigen Situation, weil er mit der Schule nicht zufrieden war, hat mit der Schule aufgehört, ist dann quasi ein bisschen mit mir mit reingerutscht. Also auch er, dem ist auch nicht gut gegangen, war auch eine Zeit dann wirklich zu Hause. Der Leo, ja, der hat das eigentlich ganz gut, glaube ich, weggesteckt. Mit dem habe ich immer sehr viel gepuzzelt. Also und das war auch so Ablenkung für mich, dass ich durchs Puzzeln, dass ich einfach mit den Gedanken abgelenkt bin und mich nicht in diesem Tunnel befinde, wo du dich ständig im Kreis drehst. Also es hat gut getan, ja.
Was hat dir in der Zeit am besten geholfen, dass du irgendwie, also für mich war damals das Schwierigste, dass man ja irgendwie, also ich habe den Auftrag gehabt, ich soll mich in ein Café setzen und soll die Leute beobachten. Und ich habe gesagt, das tut mir leid, das kann ich nicht. Also ich war einfach zu getrieben, dass ich diesen ruhigen Moment, der das hätte sein sollen, nicht geschafft habe. Bei mir ist das Einzige, was mir geholfen hat, war gehen. Also irgendwie durch dieses Körperliche ist dann auch der Kopf irgendwie zur Ruhe gekommen. Hat es bei dir irgendwas gegeben, was dir da geholfen hat?
Das war dann eigentlich, ich sage jetzt einmal, das Puzzlespiel. Ja. Und das Gehen und das Bewegen und das Rausgehen in die Natur war dann eigentlich schon in diesem Genesungsprozess, kurz bevor ich dann wieder gestartet habe. Da davor, wo ich wirklich in diesem tiefsten Tal war, war wirklich eben, dass ich gewusst habe, so am Tag, es kommt so ein Moment, wo ich komplett runterfall, aber dass es wieder vorbeigeht. Und dieses Vorbeigehen, es geht wieder vorbei, hat mir viel Kraft gegeben. Mein Mann hat mir irrsinnig viel Kraft gegeben, weil der einfach das verstanden kann ich jetzt nicht sagen, aber er hat gesehen, wie es mir geht und hat mich einfach gelassen, ja, war da, aber hat nicht ständig irgendwas gefragt und wie geht's da und was tust du und kann ich da helfen oder das und das, sondern er war einfach da. Für mich war einfach die körperliche Anwesenheit wichtig, ohne jetzt aktiv etwas tun zu müssen. Das war wichtig, ja. Und so wie du sagst, aufstehen, gehen, irgendwo hinsetzen, das wäre gar nicht möglich gewesen. Also ich bin gelegen, es war für mich schon anstrengend genug, mir ein Frühstück zu machen. Oder überhaupt ein Essen zu kochen oder so. Das hat mir schon so viel Energie gekostet, dass ich dann wieder gelegen bin. Ja.
Aber wie war dann der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, es geht wieder, ich fühle mich bereit, wieder arbeiten zu gehen?
Du fängst dann doch, also das ist dann über die Bewegung eigentlich gekommen, weil ich gesagt habe, okay, ich muss raus, ich kann nicht nur ständig herinnen sein und im Bademantel da herumschlapfen, sondern ich muss dann einfach einmal raus. Und das habe ich dann gemacht, dass ich einfach spazieren gegangen bin und diese Distanzen sind immer größer geworden. Und natürlich auch die Therapie, Psychotherapie, die mich auch einfach rausgeholt hat da. Wirklich mit ganz kleinen Schritten, aber gut geleitet, die einfach gesagt hat, gut, wir schauen nächstes Monat, es ist besser, sie schauen besser aus, sie können, ich sehe es ihnen an, es geht ihnen besser und so. Also das ist wirklich so in kleinen Schritten, Step by Step, ist es besser geworden. Ja. Ja, genau.
Und dann war der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich bin wieder
jetzt
bereit.
Jetzt geht's. Genau.
Bist du dann während dem Unterrichtsjahr eingestiegen?
Ich bin dann nach den Semesterferien wieder eingestiegen und es war schon sehr anstrengend, das muss ich schon sagen. Also am Anfang habe ich gedacht, ob ich das jetzt gleich so von 0 auf 100 gleich wieder da schaffe, weiß ich nicht. Ja. Aber es ist gegangen. Also es ist gegangen, nachdem das zweite Semester doch kürzer ist und dazwischen die Osterferien sind oder dieses verlängerte Wochenende, dann ist es einfach besser geworden. Ja.
Warst du da noch in Graz?
Da war ich noch in Graz, ja.
Mit der Inklusionsklasse?
Ja, genau, mit der Inklusionsklasse.
Wie funktioniert denn das in einer Inklusionsklasse?
Da ist im Prinzip der Volksschullehrer und der Sonderschullehrer. Mhm. Und das kommt darauf an, wie man sich das als Team ausmacht. Mhm. Ja. Es gibt Teams, wo man nicht einmal das unterscheiden kann, wer ist der Volksschullehrer, wer ist der Sonderschullehrer, sondern die einfach zum Beispiel die Gegenstände aufteilen. Mhm. Und der eine kümmert sich um die Volksschulkinder, der andere kümmert sich um die Kinder, die einfach vereinfachtes Angebot haben, und die wechseln, die switchen hin und her. Mhm. Bei uns war es eigentlich so, dass die Sigrid hauptsächlich die Kinder mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf betreut hat. Ich habe die Volksschule betreut, aber wir haben schon auch immer wieder gewechselt. Mhm. Also es konnten alle Kinder zu uns, zu mir als auch zu ihr kommen, aber von der Vorbereitung her habe ich die Volksschule vorbereitet, sie hat die Sonderschulfächer vorbereitet. Aber die Kinder sind zu uns beiden gekommen.
Mhm. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt dann Arbeitsblätter, die schwieriger sind und leichter, oder wie?
Das kommt auf den Behinderungsgrad an. Also wir haben zum Beispiel einen Schüler gehabt, den Beta, der war schwerst behindert. Den konntest du, da haben wir einmal geschaut, und auch sehr stark sehbehindert, dass der überhaupt einmal zu den Buchstaben kommt, mit einer eigenen Tastatur. Wir haben einen PC gehabt für ihn. Also da muss man manchmal wirklich für jedes einzelne Kind gesondert vorbereiten. Eben abgestimmt, was schafft das Kind, was kann es. Ja, ganz unterschiedlich. Ja. Ja. Aber natürlich viel mit Arbeitsblättern. Ja. Mhm. Bei manchen Dingen können sie mitmachen, bei manchen einfach nicht. Da kriegen sie überhaupt was ganz Eigenes. Ja.
Und hat das gut funktioniert? Weil Kinder sind ja sehr ehrlich und die können ja sehr gemein untereinander sein.
Nein, das hat super funktioniert. Ja. Das hat super funktioniert. Also wir hatten meistens so 4, 5 Integrationskinder in der Klasse. Mhm. Und man muss auch sagen, die Eltern, die ihr Kind in der Integrationsklasse geben ihre Kinder aus einem anderen Background in eine Integrationsklasse. Also da sind die Kinder einfach schon sehr offen und gesprächsbereit und auch sehr empathisch diesen Kindern gegenüber. Also wir haben kein einziges Kind gehabt, das irgendwie über Kind da gelacht hätte. Mhm. Überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, tu ich Hüfter, komm her. Also das war immer getragen. Mhm. Ja, immer gut getragen. Das, was leider heute passiert, ist, dass manchmal das System kippt, wenn zu viele Integrationskinder in der Klasse sind. Mhm. Vor allem, wenn du sehr verhaltenskreative Kinder hast, dann kippt da das System. Also das tragt die Klasse nicht mehr. Also ich glaube, ab 4, weiß nicht, ob das noch immer so ist, nachdem ich jetzt da über 10 Jahre nicht mehr in der Integration arbeite, ich glaube, ab 4 Kindern kannst du eine eigene Klasse aufmachen, wo der Sonderpädagoge zumindest in den Hauptfächern drinnen ist. Mhm. Ja.
Und ist das etwas, ob es überhaupt eine Integrationsklasse gibt, ist das etwas, was die Schule entscheiden kann, oder ist es vom Gesetzgeber vorgegeben, dass das in jeder Schule geben muss, oder wie funktioniert das?
Müssen tut es nicht, es kommt darauf an. Also wenn du zum Beispiel an deinem Schulsprengel 4 Kinder hast, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben oder die ihn vielleicht bekommen werden, weil das kriegst du meistens in der ersten Klasse nicht, dann meldest du das an. Ja? Im Stellenplan im Frühjahr gibt es das bekannt bei der Bildungsdirektion, und die sagen, ja, okay, dann können wir euch einen Sonderpädagogen bereitstellen. Mhm. Es war bei uns auch jetzt einmal der Fall, dass ein Vater sein Kind bei uns einschulen wollte. Und ich habe ihm aber geraten, in eine Schule zu gehen, wo es Integrationsklasse gibt, weil da der Sonderschullehrer einfach öfter oder fast die ganze Zeit in der Klasse ist. Ich bekomme, wenn ich ein Integrationskind habe, 4 Stunden in der Woche. Mhm. Also kaum Unterstützung. Ja, also da rate ich den Eltern schon, wenn wir Kinder zugewiesen bekommen, wo ich sage, okay, ich kann eine Integrationsklasse aufmachen, dann sehr gerne. Mhm. Ja, also da würde ich mich überhaupt nicht sperren dagegen. Also ich finde das sogar sehr bereichernd. Mhm. Ja, für die ganze Schule und für eine Klasse. Also ich habe das als sehr bereichernd empfunden. Mhm.
Jetzt sind wir noch in Graz, wo du Lehrerin warst. Mhm. Wie ist es weitergegangen? Und ihr wart eine frische Patchwork-Familie, glaube ich.
Ja, genau. Wir waren eine frische Patchwork-Familie. Also ich habe meinen Mann 2009 kennengelernt und wir haben dann 2012 sind wir zusammengezogen und haben dieses Haus, in dem wir jetzt sitzen, da war ich vorher eingemietet in dem oberen Stockwerk und wir haben uns das dann gemeinsam gekauft. Wir haben gemeinsam, also ich habe zwei Söhne mitgebracht, er hat eine Tochter mitgebracht in unsere Ehe. Aber wobei unsere beiden größeren Kinder, also Moritz und Rebecca, dann eigentlich schon selbstständig waren. Die waren, wie wir zusammengezogen sind, 17, 18 Jahre. Mhm. Und die sind dann eigentlich schon Flügge gewesen. Ja, und der Leo, das Küken, unser kleines Küken, der ist jetzt mittlerweile 25. Der wohnt noch im Haus, hat aber da eine eigene Wohnung. Mhm. Ja, genau. Ja, wie ist es weitergegangen? Ich bin dann 2017... habe ich dann gehört, dass meine ehemalige Chefin hier im Ort in Pension geht und sie hat mich angesprochen, ob ich nicht die Schulleitung übernehmen möchte. Und ich war ja schon einmal da 2 Jahre an der Schule und ich sage, vor 10 Jahren davor hätte ich es mir überhaupt nicht vorstellen können, dass du in dem Ort, in dem du lebst, auch die Schule leitest. Das war damals für mich, also so 2007 war das überhaupt nicht vorstellbar. Warum 2017, nicht? Weil du im Ort, sag ich jetzt einmal, wenn du aktiv als Direktorin oder als Lehrerin auch unterwegs bist, immer in deiner Position unterwegs bist. Und selten als...
Wie ist und es selten. Als Direktorin in St. Radikon?
Ja, da ist man selten als Privatmensch unterwegs, als meistens in der Position. Ja. Und da muss man dann schon manchmal vielleicht auch etwas Acht geben. Es ist nicht überall so. Also ich habe schon hier einen sehr guten und großen Freundeskreis, die kennen mich als die Christina, so wie ich bin. Aber natürlich, wenn du so unterwegs bist, also die Leute schauen, was du tust, was du machst, was du sagst, was du sprichst. Gerüchte laufen immer und die sind immer gut gefüttert von vielen. Ja, aber ja, also es hat mir gedacht, na, das passt einfach, da stehe ich irgendwie drüber, auch wenn manchmal eigenartige Kommentare natürlich fallen. Mhm. Und das passt auch sehr gut. Also ich mache das jetzt seit 8 Jahren und mir gefällt es nach wie vor sehr gut. Also ich bin sehr gerne. Ich habe ein traumhaftes Team. Also das, was Besseres kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind insgesamt 6 Lehrpersonen, Stammschule, dann kommt noch Religionslehrer, Sprachheillehrerin, die nicht die ganze Woche da sind, aber ein, zwei Tage.
Wie viele Schülerinnen habt ihr?
Wir haben im Moment, also dieses Schuljahr sind 75 Kinder in unserer Schule. Ja.
Wie ist die Prognose?
Eigentlich steigend. Mhm. Ja. Mhm. Super. Mhm. Ja, es gibt dann, also soll doch einiges gebaut werden im Ort. Und wir sind ja im Moment im Container, also wir sind in einer Containerschule und es ist gerade ein Prozess im Gange, dass neue Schule gebaut wird, wo sie gebaut wird, wie sie gebaut wird. Also das ist jetzt gerade am Laufen.
Mhm. Mhm. Spannend.
Aber erzähl uns doch ganz kurz, warum seid ihr in einer Containerschule? Wann oder was passiert und wie ist es dir dabei gegangen?
Ja, das war 2024, war ein sehr spannendes Jahr. Es hat im Juni, also das war der 8. Juni 2024, hat es ein wirklich schweres Unwetter gegeben in Radegund. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil wir sind da bei uns auf der Terrasse gestanden und das war ein Spektakel, eigentlich wunderschön zum Anschauen. Wie es da rundgegangen ist mit Blitz, Donner, es hat geschüttet, die Wolken sind wirklich aufgebrochen, es ist runter wie aus Kübeln, aber da drüben sind dann die Wolkenschwaden schon wieder hochgestiegen, also es war ein Kreislauf, das war wirklich unglaublich. Ne? Das war am Abend, so um ca. um 18 Uhr, dann irgendwann einmal vorbei, dann lege ich mich hin und am nächsten Tag, Sonntag in der Früh um ca. 8 Uhr läutet mein Handy, war der Bürgermeister dran, der Kogler Hannes, und sagt, du, die Schule ist gesperrt. Es hat einen Rutsch gegeben und ja, also das Schulhaus kann nicht betreten werden. Und dann bin ich halt sofort mit ihm rüber zum Schulhaus, wir haben uns das angeschaut und das war wirklich, also unsere Schule ist so am Hang gestanden und unterhalb des Schulhauses ist der Sportplatz und die Wand, die dem Sportplatz zugewandt ist, da hat man einfach gesehen, wie sich das untere Ende schon so nach außen biegt. Also unglaublich. Also, und ich habe gesagt, ich muss ins Schulhaus rein, ich muss zumindest in mein Büro, ich muss meinen Laptop rausholen. Ich kann sonst überhaupt nichts, ich stehe sonst, ich kann sonst überhaupt nichts machen. Es war der Statiker auch da, dann hat der Bürgermeister mit dem Statiker gesprochen und gesagt, wir müssen kurz rein ins Schulhaus, dass wir zumindest aus dem Büro den Laptop holen. Hat er gesagt, naja, ja, also mit, hat er gesagt, mit zwei Augen zudrücken irgendwie. Und wir sind wirklich rein und das ganze Schulhaus hat geächtzt. Also du hast die Türen nicht mehr aufgeregt, ja, wirklich. Ja, du hast die Tür, die hast wirklich aufreißen müssen. Es waren Zentimeter dicke Risse im Mauerwerk drinnen. Und also das war wirklich ein scheißliches Gefühl. Ich bin wirklich nur hin, ich habe meinen Laptop, zack, zack, alles schnell, die Kabel entfernt. Und dann haben wir gesagt, so, und raus bei der Tür. Und das war das letzte Mal, dass ich im Schulhaus drinnen war. Ne? Ja, und es war wirklich nicht mehr rettbar. Wir durften es auch wirklich nicht mehr betreten. Also es ist alles...
Nichts mehr rausholen?
Nein.
Okay.
Wir konnten... Also wir haben den Kopierer, der ist auch klein neben der Tür gestanden, den haben wir mit rausgezogen. Und meine Uralt-Schulbank, die von Freunden bekommen habe, die ist auch dort gestanden, die haben wir auch mit rausgezogen. Das war's dann. Ja. Und es hat dann, die Schule ist dann innerhalb von 3 Wochen abgerissen worden, weil Gefahr im Verzug war, dass sie runter auf den Sportplatz kippt.
Und das Schuljahr war dann zu Ende, oder?
Das Schuljahr war nicht zu Ende. Das Schuljahr war, ja, also wir haben dann wirklich, ich muss jetzt überlegen, wo wir da waren. Ah, im Rüsthaus waren wir da. Wir haben dann das Rüsthaus zur Verfügung gestellt gekriegt. Die haben oben einen relativ großen Saal. Ja, und da haben wir die letzten 3 oder 4 Wochen dann verbracht, so gut es halt irgendwie geht. Wenn das Wetter schön war, waren wir draußen, also haben wir quasi Freiluftklasse eingerichtet. Ja, also ich sage einmal, das haben wir geschafft, dass wir das irgendwie gut... Also
ich habe es improvisiert mit den Sachen, die da waren, weil ich habe ja eigentlich dann gar nichts mehr gehabt.
Wir haben nichts mehr gehabt, wir haben gar nichts gehabt. Also. Nein, wir haben zu den Kindern gesagt, zu den Eltern gesagt, also es waren... Sie haben dann, wie im Zuge des Abrisses, dieser eine Baggerfahrer, der war sensationell, weil ich gesagt habe, wenn du noch irgendwas rausholen kannst, bitte mach das. Also wie das erste Mal die Baggerschaufel zugefahren ist zum Schulgebäude und das den ersten Kracher einmal gemacht hat, da sind mir echt die Tränen aufgestiegen dann, weil ich gewusst habe, das ist wirklich unrettbar verloren. Und er hat gesagt, er wird schauen, wenn er die Wände niederreißt, ob er Kästen also ganz herausheben kann. Und es ist ihm gelungen, ein paar Sachen zu retten. Auch aus meinem Büro, die Chroniken zum Beispiel. Ja. Das wäre alles verloren gewesen, ne? Die ganzen Schulchroniken. Und ja, das ist gerettet worden. Ja, wir haben den Schulschluss dann gut hinter uns gebracht. Dann war über den Sommer hinweg, dann hatten wir wirklich das Glück, dass wir von einer Firma, die aus Containern ausgesiedelt in ihr neues Gebäude umgezogen sind. Und diese Firma hat die Container zur Verfügung gestellt. Und die wurden dann innerhalb dieser 9 Wochen hier im Ort aufgebaut. Genau, ja. Wir haben mit 1 Woche Verspätung angefangen, weil die Firma so schnell waren es nicht fertig, aber in Rekordgeschwindigkeit. Wir haben dann in der ersten Schulwoche das Schulhaus eingeräumt. Wir haben von der Stadt Graz die Ausschussmöbel bekommen, die eben in irgendeinem Lager gesammelt worden sind. Die haben wir uns geholt und haben halt so die Klassen eingerichtet. Und dann war der Samstag vor unserem Schulbeginn. Und dann ist das nächste Unwetter gekommen. Dann ist der Sturm gekommen. Und der hat uns dann von unserem Containerdach das Dach heruntergerissen. Okay. Das ist dann daneben, das hat es wirklich hochgehoben und komplett, das ist so eine Holzkonstruktion gewesen und das ist, also wie umgedreht ist das dann flatsch über den Gehsteig, über den Parkplatz. Schule wieder nicht betretbar, erster Schultag haben wir dann im Kursaal oben verbracht. Also das war, und da ist ein Sturm gegangen, also es ist alles nur geflogen, also das war unglaublich, ja. Also wir haben dann die ersten 2 Wochen dann im Kurhaus verbracht.
Ich kann mir vorstellen, weil das waren ja Sommerferien eigentlich, dass du eigentlich dann, wie die Schule begonnen hat, Urlaub braucht hättest, oder?
Ja, es ist natürlich, ich habe irgendwie... Es
ist ja nur Krisenmanagement
die ganze Zeit. Ja, und es war irgendwie das Glück, dass wir in diesem Jahr keinen Urlaub gebucht gehabt haben, weil wir gesagt haben, ach, wir machen es uns einfach daheim gemütlich und schön und fahren da einfach so tageweise fort. Und Gott sei Dank, weil ich natürlich immer wieder auf der Baustelle war und immer wieder Sachen waren zum Klären und Besprechungen und. Ja, aber auch da sage ich wieder, wir haben als Team so gut zusammengehalten, dass wir das wirklich gut über die Bühne gebracht haben, alle miteinander. Und da bin ich schon sehr stolz, ja.
Wie geht es euch jetzt im Container?
Ja, gut.
Wie groß sind da die Einheiten?
Ich sage jetzt einmal, die Klassen haben an die, wir haben da 60 Quadratmeter circa hat eine Klasse. Mhm. Wir haben das Glück, dass diese Container sehr gut ausgestattet sind, also mit einer Schallschutzdecke. Wir haben Rollos vor den Fenstern, wir haben eine Klimaanlage, also das passt sehr gut. Ja.
Und die Firma hat euch das zur Verfügung gestellt?
Genau.
Oder, also immer
genau,
noch?
Genau, genau. Mhm. Also die haben uns quasi, das ist der Gemeinde geschenkt worden, super. Die Container. Ja, ja, das war wirklich ein Riesenglück, Weil ich wüsste sonst nicht, wie schnell das hätte gehen können mit anderen Containern. Wir haben natürlich mit anderen Firmen auch gesprochen, Containerfirmen, und die haben gesagt, na, so viel auf einmal haben wir nicht.
Wie viel habt ihr gebraucht?
Das waren insgesamt 90 Container und 60 haben wir verwendet für die Schule, ja. Ja. Mhm. Nein, es ist sehr gut gelungen, gut strukturiert. Natürlich kleiner als das normale Schulhaus, aber als Übergangslösung, muss ich sagen, passt sehr gut. Mhm. Ja.
Und jetzt läuft gerade ein Prozess, wie schaut der aus?
Es gibt jetzt einen Prozess, dass einmal überhaupt der richtige Schulstandort gefunden werden muss. Es ist ja so, dass wir in St. Radegund überall Hanglage haben und diese Hänge alle doch recht wasserführend sind. Also man muss jetzt wirklich mal auch ein Grundstück suchen, das geeignet ist für einen Schulbau. Ja, und da läuft eben jetzt gerade ein Prozess, überhaupt...
vom Wording her, sagen wir Entwicklungsprozess, weil das, weiß, dass manche Menschen Prozess sofort ins Gerichtliche tun.
Aha, okay, ja.
Also es geht um die Evaluierung, welche Grundstücke könnten die richtigen sein und irgendwie das Einbeziehen von Bürgerinnen etc.
Genau.
Also kein Gerichtsprozess, sondern ein Entwicklungsprozess.
Nein, Entwicklungsprozess, Mitgestaltungswerkstatt, wo Steuergruppen, wo Schule, Gemeinde, Bevölkerung einfach jetzt mitentscheidet, wo kommt die neue Schule hin. Mhm. Ja. Wo sie hoffentlich länger steht. Weil unser Schulgebäude ist jetzt 50 Jahre gestanden, das alte. Und davor, muss man ja sagen, hat es ja schon ein Schulgebäude gegeben, das auch eingestürzt ist.
Oje.
Ja.
Also, oder an der gleichen Stelle? Oder
nein, das war neben der Kirche. Ja. Da hat es auch Umbauarbeiten gegeben und auf einmal, aufgrund dieser Umbauarbeiten, hat auf einmal das Gebäude nachgegeben. Also, bei uns war wirklich das ganz, ganz große Glück, dass niemand im Gebäude war, wie das passiert ist. Also bei dem anderen Zusammenbruch, da ist leider, das hat leider ein Menschenleben gekostet. Oh ja. Aber da ist, es war am Wochenende und es war Gott sei Dank niemand drinnen. Also das war wirklich, wirklich, da haben wir einen Schutzengel gehabt, ja.
Und ihr denkt euch jetzt eine neue Schule? Oder entwickelt
ihr? Schulentwicklung, ja. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt noch ein gutes Jahr im Amt und darf dann in meine so wie man so schön sagt, in meine wohlverdiente Pension gehen. und habe aber schon einen sehr engagierten Nachfolger, der das Amt gerne übernehmen möchte und der jetzt eigentlich auch hauptsächlich mit dem Team gemeinsam in diesen Prozess jetzt eingebunden ist. Also ich bin schon gerne auch dabei, ich höre es mir an, aber es ist ihre Schule, die sie jetzt planen und starten. Ja, und das ist trotzdem, auch für mich so, ist es unheimlich spannend, ja, zum Schauen.
Mich würde quasi ganz kurz nochmal deine Situation diesbezüglich interessieren. Du warst, also du bist ausgebildete Lehrerin und bist dann Schuldirektorin geworden. Und das eine ist, pädagogisch tätig zu sein und das andere ist eine Führungsposition, wo man irgendwie auch mit Menschen, also quasi Menschen leiten, lenken muss. Man muss irgendwie Systeme verstehen etc. Kriegt man da Zusatzschulung dann dafür? Oder macht man das Learning by Doing? Wie ist es dir, also wie ist das bei dir gewesen und ja, wie ist dir dabei gegangen?
An und für sich ganz gut. Also ich habe die Schule wirklich mit Schulbeginn 2017 übernommen. Meine Vorgängerin, die Hanal, hat mir das so, das nennt sich Schulhausübergabe, da kriegst du ganz offiziell den Schlüssel überreicht und mit Bürgermeister und so. Und das war es dann eigentlich nicht. Dann setzt man sich ins Büro und schaut sich einmal um, was da alles so liegt. Und ja, es ist spannend am Anfang. Ich muss aber sagen, dass ich zu den Schulleiterinnen der Nachbarschulen, also meine Kollegin von Eckersdorf ist eine langjährige Schulfreundin von mir. Und von Kumberg, die Brigitta habe ich auch schon lang gekannt. Und die haben gesagt, wie eben die Frage da war, ob ich die Schule übernehme, die haben mir sofort angefangen und gesagt, du bitte mach das und wir helfen dir und schau, dass du da einsteigst und das wirst sehen und das wird super und so. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ihr mir helft, dann traue ich mich da schon drüber. Und die haben mich auch wirklich sehr unterstützt, das muss ich echt sagen. Also bei jeder Frage, wenn ich irgendwas gewusst habe, habe ich gesagt, wie komme ich denn überhaupt in dieses System rein, ne? Ich meine, die Hannel, meine Vorgängerin, war jetzt, was den PC betrifft, auch jetzt nicht so versiert. Aber es ist gegangen einfach. Ja, es ist gegangen. Das ist wirklich Learning by Doing sehr viel. Du machst natürlich dann Schulmanagement-Ausbildung, ja, aber das ist eigentlich parallel zu deiner Tätigkeit. Nicht? Also du musst eigentlich da schon arbeiten und hast so nebenbei dann Ausbildungen, aber die sind auch eher, sage ich jetzt einmal, theoretisch und nicht praktisch. Ja.
Was mich auch noch interessieren wird, ist, du hast zuerst gesagt, du bist eigentlich im Ort hauptsächlich in deiner Position unterwegs. Das war einfach ein kleines Dorf so an sich. Ich kann das nachvollziehen, mein Papa ist Polizist gewesen. Er ist auch immer in der Rolle. Ja. Ja. Also ich verstehe das auch, wenn du sagst, 10 Jahre vorher hättest du es nicht gemacht, weil ich glaube, das ist was, wo man sich, je öder man wird, desto besser kann man diese unterschiedlichen Rollen, die man hat, auch verstehen, wahrnehmen, unterscheiden und bewusst leben.
Genau.
Wenn jetzt eine junge Frau oder vielleicht auch ein junger Mann zuhört, die vielleicht vor so einer Situation stehen, ja, dass sie so eine Rolle annehmen, welchen Tipp würdest du denen geben? Wie kann man irgendwie, keine Ahnung, hast du einen Stehsatz, wenn dich jemand anredet in deiner Lehrerrolle und du bist aber privat unterwegs und wirst nicht unfreundlich sein? Hast du da irgendwie einen Tipp, den du weitergeben kannst? Ja. Wie tut man da damit am
besten? Gut vernetzen. Okay. Gut vernetzen, also wirklich gut vernetzen mit den Kolleginnen, mit den Nachbarschulen, sich gut vernetzen und da die Unterstützung holen. Das ist wirklich ein ganz groß. Also wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe und da ist sicher jeden Tag sind da 3-4 Anfragen von den Kolleginnen, hallo, ich habe die und die Situation, wie handelt ihr das, gibt es da einen Gesetzesentwurf, blabli und blabla. Und du kriegst sofort da Auskunft. Ja? Also es ist immer irgendjemand, der sagt, du pass auf, ich habe das gerade vor kurzem gehabt, das gehört so und so gelöst. Ja? Also bevor ich anrufe in der Bildungsdirektion oder nachfrage oder E-Mail schreibe, bitte, wie kann ich das lösen, stellt jeder seine Frage in diese Gruppe hinein. Weil du kriegst sofort eine Antwort.
Ja? Und was ist der Tipp für die Privatperson, wenn man sich schützen will im Ort, also dass man irgendwie diese Rollen hinkriegt?
Also, wenn ich das jetzt so ganz salopp sagen darf,
nur salopp,
dann sage ich einfach nichts scheißen. Okay. Wirklich. Ja. Einfach sein Leben trotzdem so leben, wie man es leben möchte. Ohne jetzt darüber nachzudenken, na hoppla, ist das jetzt meiner Position entsprechend, passt das jetzt eigentlich, kann ich das machen, soll ich das machen jetzt als Privatperson? Na, einfach tun. Ja. Einfach trotzdem sein Leben so leben, wie es ist. Und es ist völlig egal, die Leute, wenn sie was zum Reden haben wollen, dann finden sie etwas, ob jetzt was da ist oder nicht. Mhm. Dessen muss man sich schon bewusst sein. Also man ist sehr oft irgendwo involviert, wo ich mir denke, ah, schau, interessant, habe ich gar nicht gewusst. Mhm. Ja, also in Dingen, in Situationen drinnen, wo ich mir gedacht habe, ah, schau, da war ich eigentlich gar nicht, aber spannend, ja. Wie kommen die Leute da drauf? Ne? Das passiert schon immer wieder, aber ja. Ich sage jetzt einmal, einfach ein bisschen diese Gelassenheit zu haben, dass ich sage, ja, gut, es geht auch wieder vorbei. Ne? Mhm. Das ist etwas, was man entwickeln muss. Mhm. Ja, diese Gelassenheit und sich nicht zu viel aufregen drüber. Mhm.
Und hast du dir jetzt schon was Neues vorgenommen für deinen nächsten Lebensabschnitt?
Oh ja.
Erzählst du es uns auch?
Oh ja. Nein, überhaupt kein Geheimnis. Nein, ich bin also, bevor ich Familie gegründet habe, ich bin wirklich eine Reisende gewesen. Ich bin sehr gern unterwegs, ich reise sehr gerne. Und auf was ich mir wirklich schon am allermeisten freue, ist, dass ich in der Pension endlich wieder zu Zeiten reisen kann, die nicht in den Hauptferien liegen. Ja, ich freue mich einfach aufs Reisen. Das ist wirklich etwas, was ich geliebt habe und was ich einfach sehr gern tue. Ja. Mhm. Und wandern, viel unterwegs sein, viel wandern, weit wandern. Ja, auf das freue ich mich wirklich schon sehr.
Mhm. Und bis dorthin, was ist etwas, was dir heute Kraft gibt oder wo du dich gerne erholst, was du in deiner Freizeit machst? Weil wir haben jetzt so viel über Schule geredet. Mhm. Was macht die private Christina gerne?
Ich habe jetzt auch wieder sehr den Sport für mich entdeckt. Also ich war als Jugendliche sehr sportlich. Ich bin geritten, ich habe Tennis gespielt, ich bin gelaufen. Das ist irgendwann dann einmal wirklich weniger geworden mit Familie, mit Job, mit allem Möglichen. Und das merke ich, das reizt mich jetzt wieder sehr. Also ich fahre gern mit dem Fahrrad, bin gern zu Fuß unterwegs. Jetzt habe ich mit Kraftsport angefangen. Also das tut mir wirklich gut. Und ich bin ein Naturmensch. Also ich bin wirklich gern im Wald unterwegs. Ich bin gern auf einer Alm oben. Das ist mein Rückzugsort und da kann ich mir einfach, ja, da kann ich sehr gut Kraft tanken.
Hm. Mir ist jetzt eine Frage eingefallen, die ist leider doch wieder Schule.
Na bitte, dann stell sie. Ja, bitte, unbedingt.
Nämlich das, dass man ja so oft hört, dass irgendwie die Kinder heute so anders sind wie früher. Nachdem du lange in der Schule warst, hast du das sicher beobachten können. Und wie würdest du das bewerten? Ist dem so oder ist das irgendwie der normale Gang der Dinge, weil sich die Zeit auch verändert hat?
Ja, ich sage, es hat sich alles verändert. Ja, wir haben uns verändert, die ganzen Umstände, es verändert sich immer alles und die Kinder, ja, verändern sich auch. Ja. Wobei wir Lehrer jetzt, und ich habe immer zuerst gedacht, das ist so vielleicht ein Generationsgeschichterl, dass ich sage, naja, also ich verstehe manchmal die Eltern nicht mehr, warum sie gewisse, wie sie entscheiden oder warum das eigentlich so entschieden wird, weil man denkt, das ist nicht unbedingt, tut nicht unbedingt gut dem Kind, aber bitte ja, eben schon ältere Generation und so ist halt meine. Aber das, dem ist nicht so, weil auch meine jüngeren Kolleginnen und mein Kollegium ist zwischen 30 und 40, die ja alle sagen unisono, puh, da verändert sich jetzt stark was. Mhm. Ja, es verändert es. Also, und wir haben einen Großteil unserer Arbeit oder unserer Kommunikation betrifft wirklich die Elternarbeit. Mhm. Ja, also die Elternarbeit, das merken wir, das wird immer mehr. Ja, sich mit den Eltern auseinanderzusetzen, das Kinder weniger. Also Kinder können wir eigentlich immer ganz gut handeln. Ja. die Eltern da ins Boot zu holen, wenn wir sagen, wir müssen Maßnahmen setzen, Konsequenzen setzen und. Da die Eltern ins Boot reinzuholen, das wird immer, das empfinde ich, aber eben auch meine Kolleginnen zum Teil, das wird schwieriger oder anders oder wie sagt man da, wie soll ich da jetzt am besten sagen, nimmt mehr Zeit einfach in Anspruch. Mhm. Wird intensiver.
Bevor wir ins Finale gehen, glaube ich, oder? Mhm. Wenn du die junge Christina treffen könntest, was würdest du dir sagen? Die jüngere Christina. Jung bist immer noch.
Sei mutig.
Das passt doch wunderbar zu unserem Podcast.
Ja, genau. Ja. Sei mutig.
Die Stunde ist ja schon wieder viel zu schnell vergangen, aber wir müssen leider zu einem Ende kommen und das Ende ist immer ein Wordrap. Und ich sage ein paar Sätze oder Wörter und bitte dich, das dann zu vervollständigen. Mein Lieblingsfach ist?
Bildnerisches Gestalten.
Frauen müssen?
Gar nichts.
Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
Da gibt es ganz viele, weil ich einfach eine Tanzmaus bin. Kann ich gar nicht sagen.
Das sag uns dein Lieblingslied.
Da bin ich auch ganz schlecht, weil ich merke mir keine Titel.
Dann müsst ihr es uns bitte nachreichen. Wir haben nämlich eine Spotify-Playlist aller mutigen Frauen.
Da ergänzen wir
es immer wieder.
Kann man dich hinzufügen. Okay.
Dann. Ja, genau. Ja, weißt du, ich habe so eine inoffizielle Liste, die gebe ich euch nicht. Da sind manchmal ganz heftige Sachen dabei. Aber ich habe auch eine offizielle Liste, da sind wirklich wunderschöne Dinge dabei.
Okay,
ja.
Super. Und dein Lebensmotto lautet?
Das Leben ist ein Wandel.
Sehr schön. Danke dir fürs tolle Gespräch.
Sehr gerne.
Danke, dass wir da sein durften.
Sehr, sehr gerne. Danke für diese schöne Stunde.
Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Wir würden uns über Rückmeldungen oder auch Empfehlungen für mutige Frauen sehr freuen.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like hier lässt.
Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Formaten, Spotify, Amazon, Google Music, natürlich auch auf unserer Website.
Wir werden auch auf FRO gesendet und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen, Vätern und Müttern, Nachbarinnen etc. von uns erzählt und uns weiterempfehlt.